Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Jahreszahlen.
Ja, schönen guten Tag, Herr Groß. Mein Name ist Matthias Zieschank. Ich bin CFO der Fraport AG seit 2007. Von der Ausbildung her bin ich Volkswirt und betreibe eben seit 17 Jahren das Flughafengeschäft hier. Und Flughafengeschäft heißt Fraport AG, börsennotiertes Unternehmen mit einem Portfolio von annähernd 30 Flughäfen weltweit, wobei natürlich der größte Flughafen der Frankfurter Flughafen selber ist.
Und Sie haben gerechnet, die Zahlen zusammengeschoben, die Umsätze, die Ergebnisse. Und wir sprechen jetzt über die endgültigen Zahlen 2023. Überschrift: mehr Passagiere, mehr Umsatz, mehr Gewinn, aber keine Dividende. Das ist also so der rote Faden. 2023 stieg der Umsatz von Deutschlands größtem Airport auf 4 Milliarden Euro von 3,2. Operativ steht ein Rekordwert von 1,2 Milliarden, ist ein Plus von 17%. Das Ergebnis nach Steuern klettert von 167 auf 431. Herr Zieschang, haben sich die Corona-Turbulenzen jetzt gelegt oder haben sich zunächst nur mal die Scherwinde verzogen?
Also Corona ist zwar noch da, aber das betrifft jetzt nicht mehr negativ unser Geschäft. Insofern hat sich die ganze Branche eigentlich sehr schön wieder erholt und entwickelt, natürlich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Ein verbleibender Unterschied ist der, dass der Privatreisendeverkehr, wir nennen das Leisureverkehr, sich wieder komplett auf dem Vor-Corona-Niveau befindet, teilweise sogar drüber, das heißt über 100%. Im Geschäftsreiseverkehr sieht es anders aus, bedingt einfach durch die neuen Arbeitstechniken, durch Videokonferenzen etc. wird weniger geschäftsmäßig geflogen. Da sind wir ungefähr auf dem Niveau von 60% des Vorkrisenniveaus und das ist auch das neue Normal, wird aber letztendlich mehr oder minder vollständig kompensiert durch die sehr gute Entwicklung im Privatreisendenverkehr.
Jetzt haben wir ja das Flughafengeschäft international, auch die Konkurrenz sitzt an allen Ecken und Enden. Was ich mit meiner Eingangsfrage auch so ein bisschen abzielen wollte, die Passagiere zum Beispiel, die kommen in Frankfurt nicht so stark zurück wie an den anderen Hubs, wie in Heathrow meinetwegen oder in Schiphol. Wie kommt das?
Das ist richtig, das hat zwei Gründe. Und zwar hatten wir vor Corona in Europa mit den höchsten Anteil an Geschäftsreisen. Das war immer unser Plus. Ist jetzt ein Stück ein kleiner Nachteil, weil wie bereits erwähnt eben die Geschäftsreisenden, die vorher ungefähr ein Drittel Gesamtpassagiere in Frankfurt ausgemacht haben, nur zu 60% wieder zurückgekommen sind. Und wenn Sie natürlich an Standorte gucken, beispielsweise Madrid, die fast schon wieder auf Vor-Corona-Niveau insgesamt sind, aber auch der Tatsache geschuldet, dass sie viel weniger Geschäftsreisende haben.
Aber Schiphol oder Heathrow, das ist ja auch so ein bunter Mix aus Geschäftsreisenden und Leisures.
Das ist richtig. Insofern gibt es auch noch einen zweiten Faktor. Das ist die Angebotsseite, also die Kapazitätsseite. Und hier haben wir natürlich auch bedingt durch unseren größten Kunden einige Themen, der natürlich sehnsüchtig seit längerem auf neue Flugzeuge wartet, also primär das Thema 787 Dreamliner, aber auch die 777. Aufgrund der bekannten Probleme von Boeing kommen diese Maschinen nicht oder nur sehr verzögert. Und wie heißt der Spruch, wenn man ein Unglück hat, kommt noch Pech hinzu. Es gibt ja die neuen wunderbaren Maschinen, die A320neo mit den Pratt & Whitney Triebwerken, die jetzt hier ausgeliefert worden sind, die hocheffizient sind, aber leider bei den Triebwerken eben ein paar Materialschwächen haben, sodass die gesamte Flotte nach und nach wieder, was die Turbinen anbelangt, repariert werden muss. Und das führt natürlich dazu, dass einfach temporär auf der Angebotsseite, also verfügbare Sitzplätze im Markt, wir ein langsameres Hochlaufen hier in Frankfurt gegenüber den von Ihnen genannten Standorten haben.
Naja, aber Carsten Spohr von der Lufthansa, der hat ja auch wieder Rekordzahlen genüsslich dem Markt mitgeteilt. Und der fliegt ja hauptsächlich, der Airbus, also nicht ausschließlich, aber.
Das ist kein Widerspruch, im Gegenteil. Deswegen bin ich da auch gar nicht so unglücklich mit der ganzen Geschichte. Denn eine Angebotsverknappung, also bedingt natürlich durch diese Gegebenheiten, führt ja auch dazu, dass teilweise eine Überschussnachfrage im Markt ist. Und Überschussnachfrage heißt relativ hohe Ticketpreise, nicht so schön für den Konsumenten, aber gut für den Produzenten. Und wenn Sie sich die guten Gewinn- und Verlustrechnungen, in dem Fall Ergebniszahlen der Airlines anschauen, sind die auch ein Stück der Tatsache geschuldet, dass einfach die Nachfrage schneller hochgekommen ist wie das Sitzplatzangebot. Und das führt zu guten Preisen und damit zu guten Ergebnissen. Also Menge ist nicht immer alles. Entscheidend am Ende ist, was unterm Strich rauskommt und der Yield stimmt. Insofern sind sowohl die Airlines im Moment als auch wir als Flughäfen eigentlich recht glücklich mit der Situation.
Ich hatte kürzlich gesprochen mit einem Kollegen von Ihnen, mit Günter Ofner, Finanzverstand in Wien. Und der hat so ein bisschen ausgeteilt mit seinem Wiener Charme sozusagen. gegen die Konkurrenz. Und zwar gegen die Konkurrenz, die viele Dienstleister ausgelagert hat. Was dann wieder zur Folge hatte, dass man nach der Pandemie eben keine Leute bekommen hat. Die haben sich andere Jobs und irgendwo gesucht. Und ich muss sagen, auch aus eigener Erfahrung, da ist was dran. Nur relativ langsam hat sich das Personal zum Beispiel bei Security, bei den Loadern und so weiter wieder eingespielt. Was ist denn Ihre Lernkurve daraus? Wollen Sie dieses Personal nicht doch lieber dauerhaft an Bord holen und halten?
Also outgesourced in dem Sinne haben wir ja nichts. Wir mussten, also wir standen ja vor dem Abgrund im März 2020. Und der Unterschied, aber alle Flughäfen standen vor dem Abgrund. Der Unterschied zwischen uns und beispielsweise Wien war, dass Wien in der Situation war, keine Investition zu dem Zeitpunkt tätigen zu müssen. Wir hatten, das war dann auch zu dem Unglück, kam dann noch Pech hinzu. Wir hatten eine Situation, dass wir parallel 4 große Investitionsprogramme gefahren haben. Komplettsanierung aller 14 Flughäfen in Griechenland, Ausbau und Sanierung 2 Flughäfen in Brasilien, Bau eines Riesenterminals in Lima und Bau des 3. Terminals in Frankfurt. Das war in guten Zeiten schon ein Riesenbrocken, den wir vor uns hatten. Und jetzt kam Corona. So, und jetzt hatten wir keinen Verkehr mehr, keine Umsätze mehr und Rieseninvestitionsprogramme, die vertraglich kontrahiert waren und die liefen. Das heißt, wir waren in der Lage, und da sind wir auch heute stolz drauf, erstmal eigenständig die Krise überstanden zu haben. Zweitens, wir hatten eine Situation, dass wir durch das Kostenmanagement mit 25% der Passagieren, die kompletten operativen Kosten decken konnten. Also wir haben das Ganze runterskaliert. Das mussten wir auch machen, weil wir eben diese Milliardenausgaben auf der Investitionsseite hatten, die wir nicht stoppen konnten, weil wir die Verträge hatten. Andere Flughäfen, die in einer Erntephase waren, die mussten nur den OPEX steuern. Also wir waren da wirklich vor dem doppelten Abgrund und mussten deswegen also massiv Personal runterfahren, sonst hätten wir es nicht geschafft. Also es war die Situation, einen Tod mussten wir sterben und das war einfach die Beschäftigung massiv runterfahren. Natürlich unter Inkaufnahme der Probleme, die wir haben. Wir fahren ja wieder hoch. Wir haben auch die Menge, die haben wir wieder, aber wir haben natürlich Qualifikationsthemen. Es dauert, was die Qualifizierung anbelangt, alles etwas länger, als wir uns das erhofft haben. Und das hat den Kunden auch getroffen, ganz klar, was die Qualität anbelangt. Aber wir können jetzt sagen, im Sommer diesen Jahres, also 2024, wir sind wieder auf der Menge, die wir benötigen und wir qualifizieren weiter hoch und gehen davon aus, dass wir dann im Sommer sowohl was Menge und Qualität anbelangt sind, wieder auf dem alten Niveau. Aber nochmal lange Rede zum Kollegen Offner, den ich sehr schätze, sein Humor insbesondere. Das war halt eine ganz andere Ausgangssituation. Die hatten keinen CapEx und wir hatten über 1 Milliarde CapEx pro Jahr und das war nicht wegzukriegen.
Ja, was nicht so gut ankam am Markt, jetzt die Tage mit den Zahlen, das war die Aussage zur Dividende. Also es gibt keine für 2023, es gibt keine für 2024 und noch keine Aussage für 2025. Können Sie die verschnupfte, verschreckte Reaktion des Marktes nachvollziehen?
Die kann ich selbstverständlich nachvollziehen. Ich habe ja selber genug Fraport-Aktien, also insofern bin ich selber Leidtragender, wenn es keine Dividende gibt. Das nur am Rande. Aber wir haben das im Markt lange vorher kommuniziert. Also diese Aussage ist ja nicht neu. Wir haben immer noch eine Situation, bedingt durch die Investition, dass wir trotz der sehr schönen Gewinne, die wir ja mittlerweile wieder haben, einen nach wie vor hohen negativen Free Cashflow haben, bedingt durch die Investitionen. Das dauert auch nochmal in 2024 an. Und in 2025 haben wir ja gesagt, weil Lima dann fertig ist, also der erste Sprung nach unten auf der CapEx-Seite stattfinden wird, sind wir Free Cashflow Break-Even. Das heißt aber im Umkehrschluss, wenn wir Dividende zahlen würden, müssten oder wäre die Konsequenz wieder eine Erhöhung der Verschuldung in Höhe der Dividende. Das haben wir episch breit mit unseren großen Investoren weltweit besprochen, die gesagt haben, ja, es macht eigentlich keinen Sinn, über eine Verschuldung eine Dividende zu zahlen. Also vollstes Verständnis, zumindest derjenigen, mit denen wir regelmäßig sprechen. Also insofern haben wir schon seit langem gesagt, für 23 keine Dividende, für 24 keine Dividende. Und dann schauen wir mal in Abhängigkeit dann von dann den positiven Free Cashflow. Denn ich glaube, es macht nur Sinn, auch angemessene Dividenden zu zahlen, wenn ich auch das aus dem Überschuss herausnehme, also aus dem Liquiditätsüberschuss. Nicht zwar sage, ich habe tolle Gewinne, aber nach wie vor eine steigende Verschuldung. Jetzt zahle ich noch Dividende. Da kann ich mir vorstellen, dass eher die Mehrzahl der Investoren dann sagt, das ist ja ein Substanzverzehr, das finden wir gar nicht gut. Und da gibt es ja einige prominente Beispiele in Deutschland, gerade die Erfahrung ja auch machen.
jetzt sind Sie derjenige, der austeilt. Okay, also Sie müssen ja gar nicht weltweit telefonieren, um mit Großaktionären zu sprechen. Das ist ja fast ein Ortsgespräch. Also Frankfurt und Hessen sind ja Großaktionäre. Insofern ist ja diese Frage, ob Dividende ja oder nein, auch eine politische Frage. Also Ihr CEO, der Schulte, gibt er die Schuld auch dieser schleppenden Erholung, über die wir eingangs gesprochen haben, was die Passagiere angeht, auch der Politik? Stichwort Gebühren und Luftverkehrsabgabe, die noch weiter steigen soll. Lassen Sie sich auf diese politische Bühne jetzt führen?
Selbstverständlich. Also das ist Common Sense in Deutschland, in der ganzen Industrie, bei den Airlines, bei den Airports. Wir haben einfach Standortverschlechterungen. Die sind einmal getrieben durch die von Ihnen bereits erwähnten Gebühren. Also das heißt, durch staatliche Kostensteigerungen verteuern wir unseren Standort. Als zweites kommt hinzu, wir haben auch, das kann man auch ganz offen sagen, wir haben Tarifabschlüsse, die sind exorbitant in der ganzen Branche. Wir sind teilweise im zweistelligen Bereich, was Entgeltsteigerungen anbelangt, also beim Bereich Personalaufwand. Das führt auch nochmal zu Standortverteuerungen. Und es ist ganz klar, es gibt eine Preiselastizität der Nachfrage, die mag noch relativ gering sein, weil einfach Fliegen in der Prioritätsskala ganz oben ist. Aber nichtsdestotrotz wirkt das Ganze. Und wenn andere Standorte insgesamt deutlich günstiger sind, wird das auch perspektivisch dazu führen, dass dann dort mehr geflogen wird. Wenn man das politisch will, ist dann auch eine Entscheidung, aber die ist nicht in unserem Ermessen. Aber wir stellen das klar dar und sagen momentan, dieser gesamte Standort ist ja nicht nur die Fliegerei, verteuert sich überproportional und das ist perspektivisch nicht gut.
Und haben Sie dann mit dem CDU-regierten Hessen auch einen entsprechenden Fürsprecher und Mitstreiter in Berlin in den entsprechenden Diskussionen?
Das haben wir, weil ja, sagen wir, in der Tat ja die Landesregierung sehr nah am Puls der Wirtschaft sind, ein vollstes Verständnis haben. Aber wir haben ein föderalistisches System und Sie haben natürlich das Auseinanderfallen der sehr pragmatischen Politiker auf der Landesebene und dann haben Sie eben Berlin. Und da kann man ganz offen sagen, dass wir da nicht immer ganz glücklich sind mit den Entscheidungen, die dort getroffen werden, zu Lasten der Branche, die wir ganz klar adressieren, diese Punkte, aber per heute keinerlei vielleicht verbale Bekundungen, dass das vollstes Verständnis dafür ist, aber das Ganze münzt sich nicht in der Tat um.
Sie sprachen die Tarifabschlüsse an. Da kommen wir natürlich eins zu eins zu dem großen Aufregerthema Streiks. Und es gibt ja diverse Streiks. Die haben Reisen allgemein und Fliegen ganz besonders in den letzten Wochen und Monaten richtig zur Herausforderung gemacht. Das ist den Betroffenen kaum noch zu vermitteln. Auf der anderen Seite ist natürlich ein Arbeitskampf ein zutiefst legitimes Mittel. Wie können Sie das jetzt lösen?
Also lösen können wir es erstmal gar nicht. Wir könnten es lösen, indem wir immer rechts unterschreiben, was gefordert wird. Aber das wäre dann auch keine Lösung, weil dann, wie bereits erwähnt, die Standortkosten so hoch gehen, dass es umgekehrt dann auch wieder erhebliche Einflüsse auf das Geschäft hätte. Also das ist in der Tat ein Riesenproblem. Das ist ja das Perfide. Es ist ja nicht nur die Streiktage selber, an denen wir Ausfälle haben. Allein, wenn die Gefahr eines Streiks medial diskutiert wird, merken Sie sofort, nicht wir, aber die Airlines und dann indirekt wir, an den ganzen Vorbuchungszahlen, die stürzen sofort ab, weil einfach dann insbesondere Geschäftsleute sagen, ich fliege jetzt erstmal nicht, weil dann komme ich nicht raus oder vielleicht komme ich raus, ich kann nicht mehr zurückfliegen. Das heißt, dann wird antizipativ das Reiseverhalten geändert, in der Gestalt, dass weniger geflogen wird. Das heißt, Sie haben den direkten Effekt am Streiktag und indirekt, dass Sie in dieser ganzen Periode weniger Buchungen haben. Und das wirkt sehr effektiv. Das wird auch sehr, sage ich mal, zielgerichtet gespielt. Und da leidet die ganze Branche, das heißt die Airlines, die Flughäfen, da leiden wir beide gemeinsam. Und das ist eine Situation, die insgesamt in Deutschland auf Dauer auch nicht tragfähig ist. Und Sie haben das Streikrecht angesprochen, was völlig legitim ist. Aber früher hatten wir da eine relative Waffengleichheit. Momentan haben Sie ja so, Sie haben ja zig Tarifverträge, irgendwelche Splittergruppen, haben natürlich auch eine erhebliche Macht, um jeweils Airline oder Flughafen lahmzulegen. Und da ist ein Level Playing Field im Moment, sage ich ganz offen, nicht mehr gegeben.
Glück ab, gut Land. Wo geht die Reise hin im laufenden Jahr?
Die Reise geht nach oben, wie immer beim Take-off. Wir haben eine klare Guidance gegeben, klar in der Gestalt, dass wir gesagt haben, sowohl das operative Ergebnis als auch der Jahresüberschuss werden sich nochmal deutlich erhöhen. Also insofern aus unserer Sicht ein klar positiver Ausblick. Und wir haben auch das Thema Imponderabilien abgefangen, weil die Frage war ja auch, was passiert, wenn weitere Streiks sind. Also fragen Sie mich nicht, ob noch weitere Streiks kommen. Wahrscheinlich ja, aber das haben wir damit integriert. Also Sie werden nicht erleben, eine Situation, dass wir sagen, naja, wir haben jetzt eine Guidance und jetzt kommen ein paar Streiks und jetzt melden wir ab. Nein, deswegen haben wir die auch etwas größer aufgespannt, weil wir natürlich da ein Worst-Case-Szenario haben. Dann wären wir beim unteren Ende, wenn es weitere heftige Streiks gibt oder eben das obere Ende, was dann nur noch wenige oder keine Streiks inkludiert. Das haben wir komplett abgefangen, sodass einfach der potenzielle Investor sagen kann, wie in der Vergangenheit, wir haben eine Guidance und die werden wir dann auch liefern.
Die Unwägbarkeiten, die Imponderabilien, der alte Lateiner, Professor Dr. Matthias Tischang, der Finanzvorstand von Fraport. Dankeschön fürs Interview.
Gerne, vielen Dank.
Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.